Das war der Bericht von Barbara Schmidt-Matern. Wir wollen beim Thema bleiben. Darüber wollen wir reden, wie das Ganze zu bewerten ist, mit dem wirtschafts- und energiepolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Joachim Pfeiffer. Jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Pfeiffer.
Guten Abend, Herr Zuhalte.
Fangen wir an mit der ersten Frage. Vielen, für die das Klima ganz besonders wichtig ist, denen reicht das immer noch nicht aus. Was rufen Sie denen zu?
Also ich glaube, dass ein wichtiges Zeichen ist, dass wir in Deutschland auch in der Lage sind, uns zu einigen. Und das ist, glaube ich, für das Klima wichtig, weil wenn wir weiter Planungsunsicherheit haben, dann wird kein Häuslebauer investieren und seine Heizung austauschen oder Dämmungsmaßnahmen vornehmen. Es wird auch kein Unternehmen in Technologie investieren, um im Produktionsprozess beispielsweise CO2 zu reduzieren. Und es wird auch im Verkehrssektor zu keinen Investitionen kommen. Insoweit ist es wichtig, dass wir schnell Planungssicherheit erreichen und dass zum 1. Januar klar ist, was im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren kommt. Und dass dieses auch verlässlich ist. Und die Verlässlichkeit, ich glaube, da sollte man auch nochmal drüber sprechen, das ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig. Es dürfen nicht ständig neue Ziele und neue Dinge ins Spiel gebracht werden, weil das würde das Gegenteil dessen hervorrufen, dass die Menschen dann wahrscheinlich gar nichts machen.
Auf deiner Seite 25 Euro. Sie hatten sich in der Großen Koalition geeinigt auf die 10 Euro pro Tonne CO2. 25 ist ja ein ordentlicher Schritt drauf. Für die einen ist es viel, für die anderen ist es wenig. Für Sie ist es nicht zu viel. Das hätte man dann schneller haben können.
Also ich halte im Übrigen überhaupt nichts, dass wir den CO2-Preis zum politischen Spielball machen, weil ein CO2-Preis kann nicht politisch festgelegt werden, das ist kein politischer Preis. Deshalb wollen wir ja den Emissionshandel. Der Emissionshandel ist das einzige Instrument, was eine Mengensteuerung ermöglicht. Er sagt, dass jährlich so und so viele Tonnen CO2 emittiert werden können. Das funktioniert ja bereits hervorragend im Bereich Energie und Industrie in ganz Europa. Dort ist der CO2-Emissionshandel ein Erfolg. Er reduziert sogar über die Ziele hinaus die Emissionen, während willkürliche Preisfestsetzungen dieses nicht erreichen. Deshalb haben wir uns ja auch entschieden, in den Emissionshandel zu gehen und mit einem Startpreis dort reinzugehen. Jetzt zeigt sich, dass dieser Startpreis zum Politikum wird. Und der jetzt aufgerufene Preis von 25 Euro zum Start ist aus meiner Sicht schon sehr schwer. Er wird den Verbraucher treffen, weil er wird dann an anderer Stelle weniger Geld zur Verfügung haben. Wenn man sagt, okay, das ist mir fürs Klima wert, das ist okay. Aber er wird vor allem auch die Industrie treffen und da muss es noch Vorkehrungen geben, weil wir haben nichts davon, wenn energieintensive Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit verlieren und in Deutschland oder in Europa schließen müssen und dann die Produkte aus dem Ausland kommen. Lassen Sie mich mal das an einem Beispiel vielleicht darstellen, wenn ich das kurz darf. Also nehmen wir mal eine Leichtmetallgießerei, die weniger als 25 Beschäftigte hat, die mit Erdgas arbeitet, die hat bei 10 Tonnen im Vergleich, also in Bezug zum Umsatz, hat die eine Kostensteigerung von knapp 2%, 1,96%. Bei einem 35 Euro je Tonne, was ja dann im nächsten Schritt ist, hat die eine Kostensteigerung von 6,8% im Vergleich zum Umsatz. Jetzt machen die aber nur 1,6% Gewinn. Und vom Verlust können die nicht leben. Das heißt, es gefährdet direkt Arbeitsplätze und Unternehmen. Deshalb muss neben diesen Steigerungen, die jetzt hier vereinbart werden, muss ganz klar gemacht werden, dass diese Unternehmen einen sogenannten Carbon Leakage Schutz bekommen. Sonst ist die Wettbewerbsfähigkeit weg. Und wenn die Arbeitsplätze weg sind, dann kommen die Produkte aus Nordafrika oder aus China und müssen transportiert werden. Dann haben wir auch für CO2 überhaupt.
Auf der einen Seite hofft man ja, dass damit die CO2-Emissionen gesenkt werden können, was ja übrigens in manchen Teilen der Fall war. Wobei zum Emissionshandel muss man sicher sagen, weil es ein anderes Thema, dass auch so viele Emissionshandelsrechte unterwegs waren, dass manche sagen, es hat sehr lange gedauert, bis es wirkt. Aber bleiben wir vielleicht mal dabei.
Das ist aber schlicht falsch. Der Emissionshandel gibt ein jährliches Mengenziel vor. Und diese Mengenziele sind eingehalten worden, und zwar bis auf Punkt und Komma. Also das ist schlicht eine Falschbehauptung, wer dieses sagt.
Kommen wir nochmal dazu, es soll ja weniger CO2 emittiert werden. Und wir alle wissen, da sind wir dann doch wieder beim europäischen Emissionshandel, solange wir das nicht insgesamt haben, auch über die Industrie hinaus, wird das natürlich nicht wirken. Also mussten wir wohl so anfangen, oder halten Sie das immer noch für falsch?
Also ich habe es immer für richtig gehalten, dass wir im europäischen Kontext das machen. Nationale Alleingänge nützen dem Klima überhaupt nichts. Deutschland hat weniger als 2% der Emissionen. Deshalb ist es gerade egal, was wir in Deutschland machen. Unsere Vorreiterrolle kann nur darin bestehen, dass wir auf der einen Seite Instrumente aufzeigen, die wir weltweit übernehmen, zum Beispiel den Emissionshandel. Und da ist es leider so, dass die Verhandlungen in Madrid uns da nicht so richtig weitergebracht haben. Ziel müsste es eigentlich sein, in Europa einen Emissionshandel zu etablieren, den wir ja im Energie- und Industriebereich haben, diesen Emissionshandel auszuweiten auf den Verkehr und den Gebäudesektor. Das war immer das, was ich favorisiert habe, was auch wir als Union favorisiert haben. Da gibt es ja jetzt mit dem Vorschlag von Green Deal aus Europa von von der Leyen die Idee, in der Tat, und auch die Absicht, das schnell auf den Verkehrssektor auszuweiten. Das halte ich im Grundsatz für richtig. Aber auch Europa ist dann noch zu klein. Wir brauchen dann Emissionshandelsregionen in China, in Nordamerika, in Australien. Und die gilt es dann inselmäßig zueinander zu verknüpfen, dass wir weltweit ein Instrument haben, was funktioniert. Und das, ja, aber das,
Sie wissen, dass das nicht funktioniert. Das ist genau das Problem. Ja, doch, im Moment kommen wir noch nicht hin, ne? Wir haben ja genug Länder, die gerade aussteigen. Das haben wir in Madrid wieder gesehen.
Und das haben wir in Madrid nicht erreicht. Und deshalb nützt es überhaupt gar nichts, dass, wenn wir dann sagen, jetzt in Europa, weltweit haben wir nichts erreicht, jetzt legen wir in Europa nochmal einen Zahn zu. Das hilft dem Weltklima ja nichts, weil rein mengenmäßig das keine Auswirkungen hat. Und es ist dann auch ein Vorbild oder eine Vorreiterfunktion, dem niemand nachfolgt. Und das hilft uns auch nicht. Deshalb müssen wir, glaube ich, schon sehr sorgsam darauf achten, dass wir nicht in Europa Dinge tun, wo wir dann unsere wirtschaftliche Basis so schädigen, dass wir dann die Wettbewerbsfähigkeit verlieren, Arbeitsplätze verlieren. Da haben wir fürs Klima auch nichts erreicht. Insofern ist auch das, was jetzt im Vermittlungsausschuss sich da abzeichnet, aus meiner Sicht auf der einen Seite gut, dass man eine Einigung hat für Planungssicherheit und dass man mit dem CO2-Reduktion vorankommen. Auf der anderen Seite darf es aber auch keine Einigung um jeden Preis geben, wo wir unsere wirtschaftlichen Grundlagen in Deutschland gefährden und vernichten.
Halten Sie es für richtig, dass das, was da auf der einen Seite jetzt über die CO2-Steuer reinkommt, auf der anderen Seite den Bürgern auch wieder zurückgegeben wird?
Also das halte ich für zwingend notwendig und richtig. An erster Stelle steht für mich dort die Sicherung der Arbeitsplätze, der wirtschaftlichen Grundlagen. Deshalb muss für die Unternehmen, die nicht mehr in der Lage sind, mit solch hohen CO2-Preisen zu überleben, ein sogenannter Carbon-Leakage-Schutz eingeführt werden, dass die also hier Ausgleiche erhalten, und zwar nicht erst irgendwann, sondern sofort mit dem Start, spätestens zum 1. Januar 2021. Und zum Zweiten ist es auch richtig, entsprechend dann beispielsweise bei der EEG-Umlage anzusetzen, um den Strompreis auch hier zu senken, weil ein Strompreis ist von Wirtschaftsstandort, von Industriestandort von entscheidender Bedeutung. Und wenn diese Unternehmen schließen müssen im nächsten oder im übernächsten Jahr, dann haben wir keine CO2-Reduktion erreicht im weltweiten Kontext, sondern wir haben nur Arbeitsplätze in Deutschland vernichtet. Das kann nicht Ziel einer sinnvollen Wirtschafts- und Klimapolitik sein.